Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Das Exil, ein oftmals dramatischer Ortswechsel, verbunden mit einer psychischen wie materiellen Enteignung, ist eine der essentiellen menschlichen Erfahrungen.
Mein schriftstellerisches Leben ist in Deutschland begonnen, also 1995, im Exil, nicht in der Herkunftsland. Schriftsteller zu sein, hat mich auch sozusagen glücklicher gemacht. Ich habe meinen Platz auf dieser Welt gefunden.
Gelegentlich begegnet der Flüchtling Menschen, die Angst vor ihm haben. Er würde sie gern berühren, ihren Arm ergreifen oder seine Hand auf ihre Schultern legen, ihnen zuflüstern: Aber ich bin doch derjenige, der Angst hat. Ich bin vor einer Angst geflohen, der man nicht entkommen kann. Ich bin derjenige, der alles verloren hat. Ich bin allem schutzlos ausgeliefert. Nicht einmal euer Vermögen ist so sehr gefährdet wie mein Leben.
Ich habe die Verbannung ausgewählt. Mindestens kann ich weiter freie Luft einatmen und dann freischreiben. Und dadurch habe ich natürlich mein Exil als kreative Möglichkeit, positive in diesem Sinne. Der Diktator Saddam Hussein hat gedacht, wenn ich oder Kollegen von mir verbannt werden, dann gewinnt er. Am Ende hat er verloren. Er ist in einem Loch gefunden wurde und ich lebe hier und atme die freie Luft und schreibe weiter.
Die religiöse Erzählung hat das Phänomen schon frühzeitig erfasst und in breite historische Resonanz verliehen. Abraham in der Bibel und Odysseus in der griechischen Mythologie verkörpern jeder für sich diese extreme Abenteuer. Und sie sind nicht die einzigen, die es für diese Nachwelt symbolisieren.
Im Oktober 2016 hielt der rumänische Schriftsteller Norman Manea einen Vortrag in der Berliner Akademie der Künste über Exil und Kreativität. Manea ist nicht der Erste, der das Exil auf diese Weise positiv für sich bewertet. Dennoch wirkt die Kombination Exil und Kreativität provokativ. Vernimmt man das Wort Exil, denkt man eher an Vertreibung, Entwurzelung, Verbannung, Verzweiflung, Verlorenheit, Elend, Tod und weniger an produktive Schübe eines Künstlers. Der in den USA lebende Exilant Manea hatte Adelbert von Chamyssos Märchen von 1813 noch einmal gelesen. Peter Schlemihls wundersame Geschichte. Es ist die Geschichte eines Mannes, der seinen Schatten verkauft.
Ich werde jedoch bei einem für Berlin und Deutschland entscheidenden Beispiel verweilen, das, warum sollte ich es nicht bekennen, auch für meine literarische Arbeit von großer Bedeutung ist, denn es ist Gegenstand eines Romans, an dem ich schon mehrere Jahre arbeite und der nicht bloß die Tragödie des Exils, sondern auch seinen potenziellen Impuls zur Erneuerung hin untersucht.
Für Adelbert von Chamisso war das Exil ein solcher Impuls. Mit 11 Jahren wurde er aus Frankreich vertrieben. Die Französische Revolution zwang die Familie 1790 ins Exil. In einem Brief an Verwandte zieht der Neuberliner 10 Jahre später eine erste Bilanz.
Ihr stützt euch darauf, was ich ohne die Revolution gewesen wäre. Ich erwidere, dass ich ein ganz anderer Mensch geworden wäre, dass ich unter den durchaus anderen Verhältnissen nie die Ideen, nie den Charakter entwickelt hätte, der heute eben meine Persönlichkeit ausmacht. Ich will daher unser Unglück, durch das ich mich gebildet habe, nicht anklagen.
Die Kultur des Exillandes wird Chamyssos Heimat. Er wird ein Dichter deutscher Sprache und ein bedeutender Naturforscher. Der geistige Stifter des Botanischen Gartens von Berlin, wie Norman Manea ihn nennt. In seiner Wahlheimat Berlin liegt Chamisso auch begraben. Mit 33 Jahren, 1814, veröffentlicht er sein bekanntestes Märchen. Peter Schlemihls wundersame Geschichte. Die Legende vom verkauften Schatten, der für den Verlust von Identität und der Suche nach ihr steht.
Aus dem fiktiven Peter Schlemihl machte der Autor einen Exilierten, einen Migranten, einen wurzellosen Apatriden. Chamisso waren die Existenzbedingungen des Fremdens besten bekannt und er hatte besondere Gründe, sich für das Schicksal eines solchen Wandersmannes zu interessieren.
Nirgendwo dazugehörend, also zwischen allen Stühlen schwebend, frei und ungebunden, auch zum Abschuss freigegeben. Und auf der anderen Seite Charakterbildung, Identitätsfindung im Exil. Ein Unglück, das Ideen und neue Ansichten von der Welt schenkt, unabweisbar aufdrängt. Ein Unglück, das zur Kreativität anregt, einen potenziellen Impuls zur Erneuerung gibt, wie Manier sagt. Was Chamisso aber mit dem eigenen Schicksal als Emigrant zu tun hat, lässt Manier im Berliner Vortrag im Dunkeln, deutet es nur indirekt an. Der Vortrag ist in erster Linie ein biografischer Essay, der die Lebensstationen von Chamisso abmisst. Eine Nacherzählung und tiefgehende Analyse des Märchens vom Schlemihl. Und er beschreibt so etwas wie eine Wiedergeburt, die eine aufsehenerregende Erneuerung im Denken und Empfinden der Zeit bewirkt. Manier nennt Namen: Picasso, Einstein, Bartok, Rachmaninow, Beckett, Nabokov, Celan, Hikmet. Im Gespräch erklärt der Schriftsteller, der 1986 aus Ceausescus Rumänien wegging, was Exil und Kreativität für sein Leben bedeuten.
Es war unmöglich, nicht zu schreiben, weil es war so gewöhnlich, banal, die Existenz. Man musste etwas finden, das ist über diese tägliche Banalität. Und das habe ich versucht. Und das ist für alle Schriftsteller oder auch Künstler, warum machen die das? Weil es ist nicht genug, das tägliche Leben. Also man versucht, etwas anderes zu finden und zu schaffen.
2002 veröffentlicht Norman Manier seinen Essay »Anmerkungen zur exilierten Sprache«. Die exilierte Sprache sei die Sprache, in der ich geboren, die mit mir vertrieben wurde, schreibt Manier. Es sei die Sprache, die er mitgenommen habe, wie die Schnecke ihr Haus.
Für den Schriftsteller, der nirgends Heimat hat, ist Sprache wie eine Plazenta. Für ihn, der im eigenen Land denkbar fremd ist, ist sie nicht nur eine sanfte und herrliche Eroberung, sondern die geistige Legitimation, sein Zuhause. Durch die Sprache fühlt er sich verwurzelt und frei in der Verbrüderung mit seinen virtuellen Gesprächspartnern von überall. In der Sprache liegen seine eigentliche Zugehörigkeit und ihr Sinn beschlossen. Sie ist Haus und Vaterland des Schriftstellers.
In Rumänien habe ich das tägliche Leben in einer Tyrannei, in einer sozialistischen Diktatur, versucht zu schreiben. Es war nicht leicht, ich habe Ihnen gesagt, über die Zensur. Und auch über meine kindische Vergangenheit im KZ. Also ich hatte diese zwei Diktaturen, das kommunistische und das faschistische.
Das Trauma der Entwurzelung, voller Angst und Verwirrung, wurde im Übrigen gemildert durch die Vertrautheit mit der deutschen Sprache, die in der einst habsburgischen Bukowina unter den Freunden meiner Eltern und meinen Freunden sogar die Jahre des Sozialismus überstand. 1987 entdeckte ich voller Freude, dass die Sprache, die so lange geschlummert hatte, die Gelegenheit zur Auferstehung nutzte.
Exil ist eine harte Sache.
Necem Vali, irakischer Schriftsteller, 1980 nach Westdeutschland desertiert.
Ich kenne viele Kollegen von mir, die in Alkoholsucht, Rausch oder Part 2, also fast wie Selbstmord, dass sie Alkoholiker geworden oder sie nicht mehr schreiben konnten, depressiv. Ja, das ist, ich weiß, das ist gefährlich und da braucht man Kraft.
Necem Vali floh 1980 vor dem Diktator Saddam Hussein und dessen Folterknechten aus dem Irak. Seit beinahe 40 Jahren lebt der Schriftsteller in Deutschland. Er hat sich durchgesetzt. Seit 2004 veröffentlicht Vali im renommierten Hansa Verlag. 7 Bücher sind bisher erschienen, darunter 5 Romane. In seinem Bagdad-Buch zitiert Vali den Schweizer Schriftsteller Max Frisch. Der schrieb einst seiner Mutter, der Schriftsteller müsse sich als Weltenbummler treiben lassen. Schicksal seines Berufes sei es, heimatlos zu sein. Vali stimmt mit Frisch überein.
Ja, ich glaube, ein Autor muss Weltbummler sein. Er ist immer Reisender, es ist im Kopf oder durch die Welten. Deshalb passt nicht dafür, dass man nationalistisch wird oder rassistisch als Schriftsteller. Und Schreiben, Literatur ist Freiheit. Exil ist eine Übung. Nach so langem Exil, 38 Jahre, habe ich vieles erlebt. Und ich fürchte weniger. Dieser Geist des Widerstands daher. Ich glaube, das dank alles, das Exil. Also gibt diese Freiheit. Und für mich, Literatur schreiben ist Freiheit. Wenn ich so das Exil betrachte, dann Exil ist positiv, nicht negativ.
Doch die Exilliteratur, nicht zuletzt die deutsche, kennt viele Verzweifelte. Ernst Toller nahm sich im Mai 1939, noch vor Kriegsbeginn, das Leben. Ernst Weiß verzweifelte in Paris und vergiftete sich im Juni 1940, als er den Einmarsch der deutschen Truppen von seinem Hotel mit ansehen musste. Walter Benjamin gab im September 1940 im spanischen Grenzort Porbeau auf. Stefan Zweig machte im Februar 1942 im brasilianischen Exil seinem Leben ein Ende.
Exil ist ein Seiltanz ohne Sicherungsnetz. Man kann eine wunderbare philosophische, literarische, ökonomische und revolutionäre Akrobatik vorführen, aber der Tod lauert hinter jedem noch so kleinen Fehltritt. Der Tod trägt viele Masken. Er kann physisch das irdische Exil beenden. Aber es gibt andere Todesarten. Der soziale oder ökonomische Ruin, das absolute Scheitern aller Hoffnungen, ohne die das Leben zu einem bloßen Vegetieren wird.
Schreibt Rafik Shami in den Miniaturen »Mosaik der Fremde«. Der Syrer lebt seit 1971 in Deutschland. Andererseits gab es auch unter den deutschen Emigranten der Nazizeit manche, die förmlich aufblühten. Irmgard Keun beispielsweise. Ausgerechnet die Zeit ihres Exils gilt als ihre produktivste, findet Heinrich Detering, der Herausgeber der Werkausgabe.
Das objektiv wichtigste Buch, das sie geschrieben hat, ist »Nach Mitternacht«. Das ist eines der wichtigsten Bücher über den deutschen Faschismus, die ich überhaupt in meinem Leben gelesen habe, in allen Sparten. Man erfährt ungeheuer viel über das, was Keun selber mit Blick auf diesen Roman den bürgerlichen Nationalsozialismus genannt hat. Mein privater Liebling ist vielleicht der kleine Roman »D-Zug dritter Klasse«. Ihr kürzester Roman, den sie im Exil geschrieben hat und der auch damals schon fast untergegangen ist. Eine ganz introvertierte, stille, melancholische Geschichte.
Heinrich Detering hat eine Erklärung für die produktive, nicht lähmende Wirkung des Exils auf Irmgard Keun.
Sie geht ja sehr spät ins Exil, verglichen mit ihren Freunden. Das hat den Vorzug, dass sie vieles mitkriegt, was im Nazi-Alltag sich abspielt. Davon profitiert sie in der Mitternacht. Sie hat von 33 bis 36 zunehmend gelitten unter diesen ihren Versuchen, sozusagen mit angezogenen Zügeln zu schreiben. Satirisch zu schreiben, ohne Anstoß zu erregen. Also das war ein Tanz auf Messerschneide. Im Exil war sie mit einem Schlag frei. Sie hat das selber rückblickend sehr eindrucksvoll geschildert, was es für ein Gefühl war, aufstehen zu müssen und zu wissen, die Albträume waren nur Albträume. Ich bin frei und kann frei schreiben.
Deutsche Schriftsteller verfassten im Exil unter manchmal schwierigsten Bedingungen Romane, die heute zur Weltliteratur zählen. Stefan Zweig, Schachnovelle, 1938 bis 1941 in Brasilien verfasst. Anna Segers, Transit, 1941 und 42 in Mexiko geschrieben. Thomas Mann, Dr. Faustus, 1943 bis 47 in den USA verfasst. Die Kreativität des griechischen Schriftstellers Vassilis Vassilikos explodiert im Exil förmlich. Er veröffentlichte Ende 1966 den Roman Z, in dem auf gespenstische Weise die Vorzeichen des Militärputsches in Griechenland vom April 1967 zu erkennen sind. Vassilikos steht auf der schwarzen Liste der Militärs. Sein Leben ist bedroht. Aber er befindet sich auf einer Lesereise im Ausland, als die Obristen putschen, und kehrt nicht nach Griechenland zurück.
Es war eine Art Auferstehung. Warum? Du hast die Atmosphäre deines Landes nicht um dich. Du beginnst also, deine Heimat aus der Entfernung zu betrachten. Deshalb sage ich Auferstehung. Denn du entdeckst auf einmal Dinge, an die du in deinem Land nie gedacht hättest.
Vassilikos bleibt von 1967 bis 1973 im europäischen Ausland, lebt in Rom und in Paris. 1970 erhält er ein einjähriges Stipendium vom Deutschen Akademischen Austauschdienst und lebt ein Jahr auch in West-Berlin.
The fact is that I wrote many books in exile, especially in Berlin.
Tatsache ist, dass ich viele Bücher im Exil schrieb, besonders in West-Berlin. In dem Moment, als der Zug im Bahnhof ankam, begann ich auf geheimnisvolle Weise produktiv zu werden, zu schreiben.
Allein in Berlin seien 11 Bücher entstanden, Broschüren, Dokumentationen, auch Gedichte.
The fact is that I did not understand the language.
Tatsache ist, dass ich die Sprache nicht verstand. Wenn du aber die Sprache nicht verstehst, bewegst du dich in deiner eigenen Heimat. Du nimmst nicht am deutschen Alltag teil, hast deine griechischen Freunde, die wie du im Exil sind, und so fühlst du dich wie in deinem eigenen Land. Und deshalb, denke ich, war es sehr produktiv. In Paris und Rom verstand ich die Sprache. Ich kann Französisch, ich kann Italienisch, und daher konnte ich nicht schreiben. Denn wenn ich in ein Café ging, um zu schreiben, verstand ich alles, was immer sie sprachen. Ich verfolgte die Unterhaltungen und war sprachlich nicht isoliert.
Ist also gerade die Isolation im Exil nötig, um besonders produktiv zu sein? Kann das Exil sogar zur Heimat werden, wie Ilya Trojanow in einem Essay von 2009 formuliert?
Die Frage, wie es dem Dichter im Exil ergeht, lässt sich nur beantworten anhand seiner Suche nach einem Asyl. Im Asyl findet er wie jeder Flüchtling Aufnahme. Allerdings ist dieses Asyl beim Dichter das eigene Werk. Darin liegt die kreative Macht des entwurzelten Autors begründet. Er konstruiert sich sein eigenes Asyl. Er gestaltet seine eigenen Riten. Das ist in der Welt von heute ein Vorzug.
Ilya Trojanow flieht als 6-Jähriger mit seiner Familie aus Bulgarien über Jugoslawien und Italien nach Deutschland. In Deutschland erhält die Familie politisches Asyl. Trojanow sieht sich als Exilant.
Wenn ich zurückblicke, dann muss ich sagen, das war das glücklichste Moment meiner Existenz. All das, was ich seitdem geworden bin, setzt voraus, dass meine Eltern unter enorme Gefahr über den eisernen Vorhang mit einem 6-jährigen Kind im Jahre 71 geflohen sind. Insofern, glaube ich, verdienen sie mehr als einen Dank.
Trojanow wächst zu einem äußerst produktiven Schriftsteller heran. Er schreibt auf Deutsch. Ein Kind lernt die Sprache leichter als ein Erwachsener. Ein Kind findet auch schneller in die neue Welt. In dem ersten Roman »Die Welt ist groß und Rettung lauert überall« verarbeitet Trojanow 1996 als 30-Jähriger die Erfahrungen seiner Familie als politische Flüchtlinge und Asylbewerber.
Von Anfang an entspricht das Neuland nicht den Erträumungen. Zelte, Baracken, Auffanglager, wie bitte im gelobten Land? Behördengänge, Warteschleifen, Leerläufe, überall und mittendrin im gelobten Land. Warten, warten, warten. Auf einmal wieder das Bündel schnüren, erneut in einer Warteschlange stehen, die zunehmend weiter in die Zukunft reicht, je länger der Geflüchtete in ihr verharren muss. Er lernt, ohne Geduld zu warten. Der Glaube ans gelobte Land ist irgendwann einmal eine zerrissene Anzeige auf dem schwarzen Brett.
Trojanow in den Notizen nach der Flucht. Es ist kein Essay, vielmehr sind es Impressionen, Aphorismen, Miniaturen, um die zersplitterte Existenz des Geflüchteten zu dokumentieren. Nach seiner Hamburger Rede zum Exil erklärt Trojanow:
Es ist ein Leiden, das unglaublich kreativ ist. In diesem Text schildere ich ja einen der berühmtesten frühen Exilautoren, Ovid, der, wie Sie wissen, verbannt wurde ans Schwarze Meer. Und Ovid schreibt dann Tristia. Und Tristia ist ein unendlich, deswegen der Titel, trauriges Langgedicht, in dem er klagt. Er klagt und klagt und klagt. Das ist ein Wasserfall der Klage, eine Tirade der Klage. Aber er tut es in einer so umwerfend schönen Sprache, in einer so unglaublichen formellen Perfektion, dass man aus der Ferne sagen muss, hey Ovid, worüber klagst du? Das ist absolut grandios. Das ist höchste Poesie.
Gewiss leidet Ovid unter dem Exil, körperlich wie auch geistig. Er ist todunglücklich. Exil ist wie auf Raten sterben, wird 2 Jahrtausende später ein Leidensgenosse schreiben. Er ist überzeugt, sein Leben wäre zerstört, wenn ihm die Rückkehr nach Rom nicht gelänge.
Ilija Trojanow, Exil als Heimat.
Und doch, als Bürger unterdrückt, beugt sich Ovid als Intellektueller nicht. Das Exil erniedrigt ihn als Menschen, nicht aber als Dichter. Seine Poesie geht bei dem Konflikt mit der Barbarei nicht zugrunde, sondern verändert sich. Ovid dichtet meisterhaft weiter, getrieben von der Sehnsucht nach seiner verlorenen Heimat. Bis irgendwann, für ihn vielleicht nicht sichtbar, aber für den Leser, der Phantomschmerz sich neue Glieder schafft und aus dem Exil eine neue Heimat wird.
Exil ist Heimat für mich,
sagt auch Necem Vali.
Seit Odyssee wissen wir, das ist eine Einbahnstraße, kommt man nicht zurück. Und wenn wir die ersten Märchen oder Legenden lesen, also wie die Geschichte von Adam und Eva oder die Großeltern von uns, als sie ins Exil geschickt wurden, aus dem Paradies, verbannt, sie konnten nicht mehr zurück. Und wir sind Frucht dieser Verbannung. Dann ist das positiv.
Der tschechoslowakische Philosoph Wilhelm Flusser mag der Erste gewesen sein, der auf die positive Seite des furchtbaren Schicksals, ein Leben als Flüchtling, als Verbannter, als Immigrant führen zu müssen, aufmerksam gemacht hat. 1984 wird sein Essay »Exil und Kreativität« als provokant bezeichnet. Der Philosoph betont darin die Exilsituation als Herausforderung für schöpferische Handlung zu sehen.
Vertriebene sind Entwurzelte, die alles um sich herum zu entwurzeln versuchen, um Wurzeln schlagen zu können. Und zwar tun sie dies spontan, einfach weil sie vertrieben wurden. Es geht dabei um einen gleichsam vegetabilischen Vorgang, den man vielleicht beobachten kann, wenn man versucht, Bäume umzupflanzen. Es kann jedoch geschehen, dass sich der Vertriebene dieses vegetabilischen, vegetativen Aspekts seines Exils bewusst wird, dass er entdeckt, dass der Mensch kein Baum ist und dass vielleicht die menschliche Würde eben darin besteht, keine Wurzeln zu haben, dass der Mensch erst eigentlich Mensch wird, wenn er die ihn bindenden vegetabilischen Wurzeln abhackt.
Wilhelm Flusser floh mit 20 Jahren vor den Nazis aus der Tschechoslowakei nach London. Dann wanderte er nach Brasilien aus. Dort blieb er bis 1972 und lehrte als Professor für Kommunikationswissenschaften. Als er nach Europa zurückkehrt, wird er zum gefragten Redner, der sein Publikum an- und aufregt.
Im Exil ist alles ungewöhnlich. Das Exil ist ein Ozean von chaotischen Informationen. Das Exil ist, da ungewöhnlich, unbewohnbar. Man muss, um dort wohnen zu können, die umherschwirrenden Informationen zu sinnvollen Botschaften erst verarbeiten. Man muss diese Daten prozessieren. Der Vertriebene muss kreativ sein, will er nicht verkommen.
Der Mensch müsse viele Heimaten in sich vereinigen, sagt Flusser. Er müsse sich entsetzen lassen, in der Fremde Erfahrungen sammeln, um die eigene Sicht und Lebensweise in Frage zu stellen und freier zu werden für das, was Menschsein bedeutet. Nämlich offen zu sein für den Reichtum der Welt, die Verschiedenheit von Menschen, das weite Feld von Erfahrungen. Er selbst sei erst als Wurzelloser, als Entwurzelter, als Heimatloser zum Philosophen geworden. Denn in der Fremde sei er mit neuen Dingen und neuen Sichtweisen konfrontiert worden, die ihn zum Denken und Nachdenken brachten.
This chaotic information flow is really exists in my life too.
Sagt Can Dündar, türkischer Autor und Journalist. Politisch verfolgt, interniert, von Nationalisten mit dem Tod bedroht, einem Attentat knapp entgangen. Seit 2016 lebt Dündar im Berliner Exil.
You see things maybe bigger than they are when you're away from it.
Diese chaotischen Informationen schwirren auch durch mein Leben. Du siehst Dinge größer, als sie sind, oder aber kleiner, als sie sind. Es ist sehr schwer im Exil, sich die exakte Größe vorzustellen, weil man sehr aufgewühlt ist. Und das macht das Leben nicht leichter. Um zu verstehen, was in deinem Land vor sich geht, hegst du große Hoffnungen. Mit ihnen täuschst du dich über die wahren Dimensionen der Ereignisse und kannst so zum Träumer werden.
Turn into a dreamer.
Ich bin ein Berliner. Diesen historischen Satz kann auch ich jetzt sagen. Berlin ist eine schöne Stadt. Doch wie eine Braut, die sich ziert, zeigt sie dir ihre Schönheit nicht, bevor du nicht unterschrieben hast, fortan mit ihr leben zu wollen. Und diese Unterschrift ist gar nicht so einfach zu leisten. Erst recht nicht für Menschen wie mich, die alles zurückgelassen haben, als sie herkamen. Uns erwartet eine quälende Zeit.
In seinem Buch Aufzeichnungen im deutschen Exil von Istanbul nach Berlin beschreibt Dündar, was es bedeutet, sich in der Fremde zurechtzufinden, ohne die Sprache zu beherrschen, ohne Papiere, ohne Wohnsitz, ohne Geld und Arbeitserlaubnis.
Sämtliche Papiere deines Lebens musst du aufs Neue besorgen. Anmeldebescheinigung, Reisedokument, Krankenversicherung, Mietvertrag, Arbeitserlaubnis, Personalausweis, Steuernummer, Führungszeugnis, Bankkonto, Führerschein, Erste-Hilfe-Kurs für den Führerschein, Augenuntersuchung, Fahrprüfung, Parkschein für das Auto.
Auch Ilya Trojanow weiß von Verzweiflungsschüben in der Fremde zu berichten. Und doch sieht und benennt er auch das Positive der Fremde. Neue Erfahrungen, neue Sichtweisen, neue Anregungen, Impulse zum Schreiben.
Das ist ja auch die Krux meines Lebens, dass ich ja immer wieder Momente gehabt habe, in denen ich mich verloren und heimatlos und einsam gefühlt habe. Aber ich weiß jetzt mit einem gewissen Alter, dass das auch genau die Momente waren, die immer wieder für eine Weiterentwicklung sowohl meines Schreibens als auch meiner Persönlichkeit geführt haben.
Trojanow ist zum Weltreisenden geworden, zum Flüchtling auf Reisen. Er hat sich aufgemacht in die Fremde. Er wirkt getrieben, ist ständig unterwegs, wie auf der Flucht. Eher selten ist er an seinem heutigen Wohnsitz in Wien anzutreffen. Ankommen in einer neuen Heimat? Unmöglich.
Das ist einer der zentralen Momente der Realität des Fliehenden und dann des Geflüchteten, dass es ganz selten einen klaren Moment der Ankunft gibt. Es gibt so eine Kaskade, ein stufenweise Ankommen, bei dem eine Tür sich öffnet, aber man sieht zugleich eine andere verschlossene Tür. Und man ist wieder in einem Wartesaal, dann öffnet sich eine weitere und so weiter und so fort. Und immer wieder gibt es noch weitere Schritte, die man unternehmen muss, um wirklich anzukommen.
Rafik Shami, der aus Syrien stammende Schriftsteller, hat, ähnlich wie Ilya Trojanow, Miniaturen seines Lebens im deutschen Exil vorgelegt. Mosaik der Fremde nennt er sein Buch.
Ich brauchte Jahre, um zu begreifen, dass ich an jenem Tag zwar alles verloren, aber etwas Wichtiges gewonnen hatte. Ich befand mich plötzlich in einer unbekannten Welt, die ich erforschen und dabei das Unbekannte in mir kennenlernen musste. Das war manchmal schmerzhaft, aber nicht selten schenkten mir diese Erkundungsreisen eine unglaublich große Freude. Heute kann ich sagen, damals in Frankfurt bin ich zum zweiten Mal geboren worden.
Rafik Shami kam 1971 als 24-Jähriger nach Deutschland. Er war vor dem Militärdienst und der Diktatur geflohen. In Deutschland wurde er zum erfolgreichen Schriftsteller. Er schreibt auf Deutsch, das er erst als Erwachsener erlernte.
Ich wollte frei schreiben. Doch irgendwann, ich glaube im Oktober 1975, nach einigen ernüchternden Gesprächen mit mehreren arabischen Verlegern auf der Frankfurter Buchmesse, erkannte ich die Hoffnungslosigkeit meines Vorhabens und begrub meine Illusionen. Ich beschloss also, meine Exilliteratur auf Deutsch zu schreiben. Das war zwar ein Befreiungsschlag, aber er verlangte mir viel ab. Auf Deutsch Literatur zu schreiben, hieß jetzt, höchste Ansprüche an die Sprache zu stellen.
Wäre er nicht ins Exil gegangen, ist sich Shami heute sicher, wäre er entweder für eine Ewigkeit im Gefängnis gelandet, wie engste Freunde von ihm, oder längst tot. Über die Gratwanderung einer schriftstellerischen Existenz im Exil schreibt er ähnlich wie Ilya Trojanow. Und Shami fügt zugleich hinzu, dass es ja nicht damit getan ist, weiter zu schreiben oder mit dem Schreiben zu beginnen. Es kommt auch darauf an, sich Gehör zu verschaffen, veröffentlichen zu können.
Die schlimmste Strafe für jede Literatur und besonders für die Exilliteratur ist es, totgeschwiegen, ignoriert zu werden. Im Vergleich dazu schmeckt jeder Verriss wie süße Limonade. Eine Mauer des Schweigens ist wie die Belagerung durch eine unsichtbare Armee. Man kann sie nicht angreifen. Dieser Zustand lässt viele Exilautoren verzweifeln. Sie hören auf zu schreiben und manchmal hören sie auch auf zu leben. Hier zerbrechen Menschen. Aber auf dieser Gratwanderung kann eine unnachahmliche Literatur entstehen.
Nejem Wali, der aus dem Irak geflohene Schriftsteller, hat eine Liste aus allen Bereichen der Exilkunst zusammengestellt. Und er ist sich sicher,
die meisten Werke, egal im Bereich Literatur, Kunst, in allen Bereichen, also Musik, Film, Malerei, die besten Werke, die Geschichte gemacht haben, in der Geschichte der Menschheit, sind im Exil entstanden.
Nejem Wali suchte Orientierung in der Fremde. Er fahndete nach vergleichbaren Biografien. Er hat nicht nur eine Liste mit den Namen Vertriebener zusammengestellt, er möchte auch ein Buch über sie verfassen. Ob als Lexikon, biografischen Essay oder existenzialistischen Roman, ist noch nicht sicher. Aus der Not ein Werk schaffen, aus der Not Erinnerung ermöglichen, aus der Not Vorbilder kenntlich machen. Und so nennt Wali Namen, die ihm tröstlich erscheinen.
Wir können jetzt bei der Literatur anfangen, bei Dante. Er war verbannt. Wir fangen bei der deutschen Literatur. Der gesehnte Preis in der deutschen Literatur ist Büchner-Preis. Aber Büchner hat kein Werk in Deutschland veröffentlicht. Alles im Exil.
Georg Büchner, Linz, 1839. Es wurde ihm entsetzlich einsam. Er war allein, ganz allein. Er wollte mit sich sprechen, aber er konnte nicht. Er wagte kaum zu atmen. Das Biegen seines Fußes tönte wie Donner unter ihm. Er musste sich niedersetzen. Es fasste ihn eine namenlose Angst in diesem Nichts. Er war im Leeren. Er riss sich auf und flog den Abhang hinunter. Es war finster geworden, Himmel und Erde verschmolzen in eins. Es war, als ginge ihm was nach und als müsse ihn was Entsetzliches erreichen, etwas, das Menschen nicht ertragen können. Als jage der Wahnsinn auf Rossen hinter ihm.
Nehmen wir jetzt die lateinamerikanische Literatur. Marquez, sämtliche Werke hat er in Paris und Barcelona geschrieben. Vargas Llosa, James Joyce, die meisten Werke. Und dann kommen wir zur Malerei. Guernica, Chagall, Kandinsky, die meisten, selbst die Impressionisten, die Holländer, Van Gogh und so, sie haben ein freies Exil in der Provence gemacht. Und die anderen, die Lost Generation, Hemingway, Truman Capote, die haben ihre besten Werke in Paris geschrieben.
Can Dündar, der politisch verfolgte türkische Autor, fühlt sich auch im Berliner Exil noch bedroht. Er meidet Taxifahrten, um jedem Disput mit nationalistischen türkischen Fahrern aus dem Weg zu gehen. Er lebt und arbeitet im Verborgenen. In seiner Heimat gilt Dündar als Staatsfeind und in der türkischen Berliner Community gibt es viele, die der Demagogie des Präsidenten Erdogan Glauben schenken.
I guess if you're a writer, everything makes you sad, makes you happy, makes you nostalgic or melancholic.
Ich denke, alles, was dich als Autor traurig macht oder glücklich, nostalgisch oder melancholisch, hilft dir, tiefsinniger zu schreiben. Es gibt dir so etwas wie Inspiration. Meine produktivste Zeit war im Gefängnis oder im Exil. Denn dort musst du schreiben. Und schreiben ist ein Teil des Kampfes. Deshalb habe ich in Berlin 2 Bücher in einem Jahr geschrieben. Es war eine ungeheuer produktive Zeit für mich.
Seit Sommer 2016 lebt Can Dündar in Berlin. Er sagt, in Frankreich könne er so wohl nicht leben, ohne die Landessprache zu beherrschen. Aber hier in Berlin spreche jeder irgendwie Englisch und damit komme er durch. Dündar hat sich in die Arbeit gestürzt. Er schreibt und redigiert. Er verfasst eine politische Kolumne in der Wochenzeitung Die Zeit. Er hat eine zweisprachige Online-Plattform gegründet, Özgürüz, was so viel heißt wie »Wir sind frei«. Er gibt ein gleichnamiges, zweisprachiges Magazin heraus. Die Arbeit gibt ihm Halt und hilft ihm über die Schmerzen der Trennung von seiner Ehefrau, von Freunden und von seiner Heimat hinweg. Aber fühlt er sich tatsächlich frei?
To be honest, I don't feel free here.
Um ehrlich zu sein, ich fühle mich nicht frei, selbst in Deutschland nicht, obwohl ich frei schreiben oder sprechen kann. Ich habe Rücksicht zu nehmen auf meine Lieben, die ich verlassen musste, und natürlich auf meine Freunde im Gefängnis. So habe ich alles Mögliche zu bedenken. Und wenn du so viele Erwägungen im Kopf hast, fühlst du dich nicht völlig frei, selbst in einem freien Land. Schreiben oder Leben im Exil sind nicht so frei, wie man denkt.
Jean Dündar sucht nach Vorbildern und vergleichbaren Schicksalen in der Literatur. Er liest Bücher von Bertolt Brecht und Thomas Mann, um seine Situation besser verstehen zu können, um Trost zu finden, Ablenkung zumindest. Doch die Verlorenheit und das bedrückende Gefühl, ein einsamer Wanderer zwischen den Welten zu sein, wie er es in seinem Buch über die Erfahrungen des Exils bezeichnet, wird er nicht los.
There's a kind of big fear in Turkey to get in touch with me.
In der Türkei herrscht große Angst davor, mit mir in Kontakt zu kommen. Ich habe sowohl mich als auch meine Freunde zu schützen. Denn sie wissen, dass unsere Funkverbindungen angezapft und abgehört werden von Amtsträgern. Also muss man vorsichtig sein. Und man fühlt sich nicht frei, wenn man mit der Familie spricht. Es ist wirklich hart, im Exil zu sein.
Ganz anders klingt sein Landsmann Doğan Akanlı, der vor über 25 Jahren aus der Türkei ins Exil nach Deutschland floh. Nein, er fühle sich nicht bedroht wie Jean Dündar, obwohl ihn 2017 der lange Arm von Erdogan im Spanienurlaub ergriff. Akanlı wurde aufgrund eines internationalen Haftbefehls festgenommen und vorübergehend inhaftiert. Nach massiven Protesten, auch der deutschen Regierung, ließ man ihn frei. Trotzdem, der Fall Dündar sei ein ganz anderer, ein lebensbedrohlicher. Er hingegen, Akanlı, fühle sich sicher in seiner Wahlheimat Köln und auch in Berlin.
Ich bin nicht mehr in Exil, also weil ich war sowieso in der Türkei auch im Exil. Sogar ich bin hier in Deutschland weniger Exil als in der Türkei. In der Türkei hatte ich nicht einmal eine Chance, in engen Kreisen öffentlich zu reden. Meine Geschichte in der Türkei, seitdem ich 18 bin, nur Flucht und die Gewaltgeschichte. Ich war frei in der Türkei im Gefängnis.
1975, Doğan Akanlı war noch keine 20, steckte man ihn 5 Monate in Untersuchungshaft, nur weil er eine linke Zeitung gekauft hatte, wie er sagt. Nach der Haft wurde er Mitglied der illegalen revolutionären kommunistischen Partei. Als das Militär im September 1980 putschte, ging Akanlı in den Untergrund. 2,5 Jahre saß er dann als politischer Häftling im Militärgefängnis, wurde gefoltert, flüchtete schließlich Ende 1991 nach Deutschland und erhielt politisches Asyl. Erst hier, mit Mitte 30, wurde Akanlı zum Schriftsteller. Erst im Exil fand er seinen Platz in der Welt.
Istanbul hat mich irgendwie verlassen, so ein Gefühl habe ich. Ich war verliebt in diese Stadt, aber diese Stadt hat mich sozusagen verraten und verlassen. Irgendwie habe ich einen Schmerz, wenn ich über Istanbul nachdenke. Aber auf der anderen Seite nehme ich Abstand. Und was die Leute gerade aus Istanbul kommen, viele Leute sind gekommen letzte Zeit und über diese Stadt erzählen, da höre ich, dass diese Stadt mit meinem Stadt nichts mehr zu tun.
Nach den Gezi-Protesten vom Frühsommer 2013 befand sich Istanbul weitgehend unter Kontrolle von Erdogans AKP. Wer sich nicht beugte, hatte mit Gefängnis zu rechnen, äußerte er sich nur laut genug. Dennoch wagen manche, in die Türkei zurückzukehren. Zum Beispiel der kurdisch-türkische Schriftsteller Burhan Sönmez.
I returned back to Turkey after living 10 years in exile in Britain.
Ich kehrte in die Türkei zurück, nachdem ich 10 Jahre im Exil in Großbritannien gelebt hatte. Und ich kehrte genau in dem Moment zurück, als die Demonstrationen um den Gezi-Park stattfanden. Ich sagte mir, okay, das ist eine neue Situation für die Türkei. Ich entschloss mich, für immer zurückzukehren.
Sönmez war 1996 von der türkischen Polizei so schwer verletzt worden, dass er in London medizinisch behandelt werden musste. Heute hofft der Schriftsteller auf Veränderungen im Land. Denn die Gezi-Proteste hätten den Freiheitswillen in der Türkei erkennen lassen, betont Sönmez. Kann man, wie er, für immer zurückkehren aus langjährigem Exil? Ist man den Daheimgebliebenen nicht verdächtig als Fremder oder gar Spitzel? Und wohin kehrt der Exilant zurück? Mag sein, dass Sönmez bittere Erfahrungen machen muss wie einst deutsche Exilanten. Sofern sie zurückkehrten, stießen sie auf Vorbehalte, Missgunst, offene Ablehnung. Sie waren Konkurrenten und das schlechte Gewissen der Daheimgebliebenen. Sie fanden sich in der alten Heimat nicht mehr zurecht, weil sie sie nicht mehr vorfanden. Deutschland lag in Trümmern und die Menschen waren zerstört wie die Städte. Rafik Shami wundert sich nicht.
So erging es allen Emigranten und Exilanten, die ich erlebt oder deren Geschichte ich gelesen habe. Große Sehnsucht in der Fremde und herbe Enttäuschung bei der Rückkehr. Manche waren vom Wandern müde und nahmen die Enttäuschung hin. Andere verließen die Ursprungsheimat wieder.
Die türkische Schriftstellerin Ece Temelkuran lebt derzeit in Zagreb. Ja, im Wartestand, das schon, sagt sie, aber nicht im Exil. Sie arbeite an einem neuen Roman. Dafür benötige sie Konzentration abseits der politischen Grabenkämpfe in ihrer Heimat.
Ich würde es nicht als Exil bezeichnen. Dieses Wort versetzt dich in ein Klischee, mit dem du dich selbst schwächst. Und dann bestimmt diese Schwächung deiner Kräfte dein Leben. Das hasse ich. Deshalb würde ich es nicht als Exil bezeichnen. Ich bin nur von zu Hause weg.
Ece Temelkuran bekennt sich wie Necem Vali und Ilya Trojanow zur Mobilität. Eine gute Schriftstellerin müsse unterwegs sein. Sie habe zum Arbeiten schon viele Orte aufgesucht, sagt sie. So sei sie zum Beispiel ein Jahr lang in Nizza gewesen, um den Roman »Was nützt mir die Revolution, wenn ich nicht tanzen kann?« zu schreiben. Ein anderes Buch verfasste sie in Beirut. Ein weiteres in Oxford.
I'm not depressed at all. I'm writing. I mean, like, I'm a lucky person. I can write, and this is something priceless.
Ich bin überhaupt nicht deprimiert. Ich schreibe. Ich bin ein glücklicher Mensch. Ich kann schreiben, und das ist unschätzbar. Wenn die Stimmen von Menschen nicht gehört werden, so kann ich mir Gehör verschaffen. Ich halte das nicht für selbstverständlich. Was auch immer geschieht, ich erzähle eine Geschichte. Und solange ich die Geschichte erzählen kann, bin ich ein Mensch und das genügt.
Ece Temelkuran spricht hervorragend Englisch. Sie kann sich überall in der Welt zurechtfinden. Ihre Bücher verfasste sie anfangs auf Türkisch, inzwischen auch auf Englisch. Der rumänische Schriftsteller Norman Manea, der seit 1986 in den USA lebt, schließt den Sprachwechsel im Literarischen für sich aus. Die exilierte Sprache sei mit ihm in die Fremde gegangen.
Ich habe unterrichtet in Englisch. Ich kann schreiben einen Brief, ich kann schreiben einen kleinen Artikel, aber ich kann nicht Prosa schreiben oder einen Roman. Das geht nicht, das ist zu kindisch.
Sprache sei der Kern der Identität, sagt Norman Manea in dem Vortrag Exil und Kreativität in der Berliner Akademie der Künste. Und in dem Essay Anmerkungen zur exilierten Sprache von 2003 schreibt er:
Bei einem Urlaub in der Schriftstellerkolonie Haus Ledig in der Schweiz vor ein paar Jahren fragte ich eine namhafte deutsche Russischübersetzerin, bis zu welchem Alter man in eine andere Sprache übersiedeln müsse, um noch in ihr zum Schriftsteller werden zu können. Nabokov hatte als Kind Fremdsprachen gelernt. Conrad war in einem für Veränderungen noch offenen Alter zwischen Häfen und Sprachen hin und her gesegelt. Ich wusste, dass die gängigen Beispiele eigentlich die falschen sind. 12, sagte die Expertin ohne zu zögern. Ich lächelte melancholisch. Schade, ich bin schon 13. Dabei hatte ich das doppelte Doppel dieses Alters längst erreicht.
Wenige schaffen es, in einer neuen Sprache zu schreiben. Auch Jean Dünder hat es nicht geschafft, doch er sucht Trost im Beispiel eines großen deutschen Schriftstellers.
Thomas Mann said that Germany is where I am.
Thomas Mann sagte, Deutschland ist da, wo ich bin. Ich fühle mich hier wie in meinem Land, denn ich gebrauche meine Sprache. Und da es mir erlaubt ist, meine Sprache zu gebrauchen, deshalb ist die Türkei überall für mich vorhanden.
Jean Dünder, seit 2016 im Berliner Exil, glaubt an seine schöpferische Kraft und kämpft damit gegen Depressionen in der Verlassenheit.
Exile, on the other hand, can give you more courage and responsibility.
Auf der anderen Seite kann dir das Exil mehr Mut und Verantwortung und Freiheit geben, so dass du dich gegen Angriffe besser wehren kannst, besser schreiben kannst. Als ein produktiver Baum kappst du deine Bindungen an den Boden und gehst woanders hin. Und du weißt nie, wie es werden wird. Du willst so schöpferisch sein wie in deinem Land. Dafür kämpfst du. Und ich fühle mich nicht als toter Mann hier in Deutschland.
And I don't feel like a dead guy here in Germany.